Hausblick, der Scanhaus Marlow Podcast.
Und heute melden wir uns sogar mal direkt aus der Halle, wo die Häuser vorgefertigt werden, wo eigentlich fast jeder Bauherr und jede Bauherrin eigentlich reingucken würden gerne, um zu sagen, hier entsteht mein Haus. Ich habe mich verabredet mit Ulf Jahnke. Die Berufsbezeichnung oder die Position ist hier technischer Leiter. Was beinhaltet das alles? Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, Hans-Jörg, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe das große Glück, hier vor 26 Jahren anzufangen, das Boot im Prinzip zu besteigen, mit Friedemann Kunz dieses Unternehmen zu gestalten. Und technischer Leiter ist letztendlich ein Gesamtwerk aus mehreren Fachabteilungen, wo wir vernünftige Abteilungsleiter haben. Wir haben sehr verantwortungsvolle Mitarbeiter in den Abteilungen. Dazu gehört die Planungsabteilung. Wir arbeiten mit den ganzen Architekten, die die Bauanträge stellen, die die Baubesprechung machen, die letztendlich das Projekt bis zur Baugenehmigung führen. Dann haben wir eine Konstruktionsabteilung mit 20 Mitarbeitern, die zeichnen, die rechnen die Statik, die bereiten die Produktionspläne vor und übergeben das dann eine Einkaufsabteilung, wo wir Baupläne schreiben, wo wir Baupartner ausschreiben, die nachher die Bauleistungen erbringen, wie Bodenplatte, Heizung, Sanitär, Elektro. Und dann wird das Haus produziert. Hier arbeiten 60 Mitarbeiter im Schichtsystem.
Und wir stehen im Prinzip in der Halle, wo man die wuseln könnte. Die sind gerade gegangen, damit erstens Arbeitsschutz und Sicherheit. Und man würde auch sein Wort nicht mehr verstehen, weil hier wirklich Ballett ist. Ne?
Naja, und die ersten Häuser sind verladen und gehen jetzt bundesweit mit dem LKW auf die Baustelle. Und da warten dann schon die Bauteams. Das sind so 160 Mitarbeiter, zwei Mann, ein Team. Und die bauen die Häuser auf. Und dann haben wir noch ein bisschen Bauüberwachung. Das sind so 25 Bauleiter deutschlandweit. Und wenn das Haus dann übergeben ist an den Kunden, haben wir noch einen Kundenservice, der alle Fragen nach Übergabe noch beantwortet für unsere Kunden.
Was muss man lernen, um so einen Job zu bekommen?
Ja, mehrere Möglichkeiten. Ne? Also ich bin jetzt gelernter Bauingenieur, habe aber auch noch die praktische Seite erlernt, also einen sogenannten Baufacharbeiter. Macht man Hochbau, Tiefbau, alles zusammen. Und dann studiert man noch und dann sammelt man sowieso erst die praktischen Erfahrungen hier und dann wird man auch sicherer in dem, was man tut.
Es ist ja tatsächlich so, dass hier die Vorfertigung stattfindet. Danach werden das wie so ein Riesenbausatz auf LKWs verladen, also verpackt und dann geht es los. Bis dahin geht es nur sozusagen hier. Dann geht das Haus vorgefertigt auf die Reise. Ne? Das sind ja Tage im Leben eines Bauherrn, die sind ja Wahnsinn. Ne? Im Prinzip würden Sie alle hier gerne reinkommen und sehen, dass Ihr Haus losgeht. Ne? Wie viele Häuser sind schon auf die Reise gegangen denn insgesamt?
Das kann ich genau beantworten, über 11.000, seitdem wir hier produzieren. Und das Schöne ist natürlich, das gesamte Spektrum zu begleiten mit den ganzen täglichen Herausforderungen mit unseren Kunden. Und ich muss sagen, das ist mein Traumjob.
Das hört man hier in Marlow von vielen, die auch schon ein bisschen länger dabei sind. Wir haben ja gerade ein Sommerfest gefeiert, da waren so ein paar 25 Ender dabei. Ne? Das heißt, sie sagen, die haben ihren Job gefunden. Ne? Was macht den Reiz aus? Also wir sagen ja, wir bauen im Prinzip Häuser, die Menschen haben wollen. Das ist so, wie Deutsche überwiegend leben wollen, ne? In einem eigenen Haus.
Das ist der Traum von über 50% der Deutschen, immer noch. Und das wird auch so bleiben. Und den können wir natürlich verwirklichen mit einem nachhaltigen Produkt. Das Produkt ist vorwiegend aus Holz produziert, nachwachsender Rohstoff mit einer hohen CO2-Bindung. Das Holz kommt aus dem europäischen Raum. 20 Kubikmeter pro Haus werden verbaut. Jetzt kann man hier nochmal in der Produktion sehen, dass das sehr trocken verbaut wird. Die letzten Tage waren ja nicht gerade schön. Also wir hatten schon andere Sommer. Und sehr regnerisch und hier regnet es nicht. Die Häuser werden trocken produziert, so werden sie auch ausgeliefert. Und dazu kommen natürlich noch so ein paar Features wie Made in Germany. Das haben wir nicht umsonst uns ausgesucht. Nicht nur wegen der Qualität, sondern auch wegen der Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben kurze Transportwege für die Anlieferung von Material. Und durch die trockene Bauweise hat man im Prinzip, wenn das Haus draußen mit einer kurzen Aufbauzeit errichtet wurde und an den Kunden übergeben wird, keine Trocknungsphasen. Das heißt, du kannst sofort Schränke aufbauen, Küchen aufbauen und musst nicht warten, bis deine Wände irgendwann nach ein paar Jahren abgetrocknet sind.
Das kommt ja aus dem Mittelalter, ne? Dass Häuser gebaut wurden, die eine hohe Feuchtigkeit hatten. Und dann ist der Knecht eingezogen einen Winter und hat das Haus trocken gewohnt und dann kam der Chef. Ne? Das kann man vergessen. Ne? Also das ist bei dieser Bauweise vorbei?
Ja, bei der Bauweise auf jeden Fall. Weil früher mussten Massivhäuser oder heute noch trocken frieren. Also die wurden einen Winter rohbaumäßig stehen gelassen, bevor sie weiter ausgebaut worden sind. Und das ist hier nicht der Fall.
Wie schnell sind wir mit dieser Holzständerbauweise? Also wir stehen ja hier praktisch in Marlow. Von hier aus gehen die LKWs los. Die haben teilweise ganz schöne Kanten vor sich. Ne? 11.000 Häuser kann man sich mal so vorstellen. Sind allerdings auch viele Jahre und Deutschland ist groß. Ne? Das ist natürlich eine ganze Menge. Ne? Das Holz selber ist jetzt keine Erfindung aus dem 22. Jahrhundert. Ne? Diese Holzständerbauweise ist traditionell schon ganz stark vertreten.
Sie ist lange am Markt. Wenn man sich die Anteile anguckt in Deutschland, ist hier noch ein gutes Potenzial an Wachstum. Aber wir haben es geschafft, auf 25%, also nicht Scanhouse, sondern die Fertighausbranche an sich, 25% Marktanteil zu gewinnen. Aber da ist noch einiges möglich. Skandinavien hat einen Marktanteil von 90%. Und die Häuser stehen ja nicht also werden ja nicht umsonst in Skandinavien gebaut, weil das ist eine Region, wo es sehr kalt ist. Und wo man nicht viel Energiekosten ausgeben möchte. Und deshalb passt das Produkt dorthin. Und das wird in Deutschland und Europa mehr und mehr Marktanteile gewinnen.
Hm. So spannend. Also das Auto fährt von hier weg. Wenn es dann angekommen ist und so, wie lange dauert es, bis praktisch ein Rohbau fertig ist?
Nach 2 bis 3 Tagen ist das Haus rohbaumäßig erstellt, sodass es wind- und regendicht ist. Und der Ausbau erfolgt dann so in 4 bis 6 Wochen. Und dann sind so ein paar Eigenleistungen auch der Bauherren noch inkludiert, also wo sie dann fließen und wir dann nachher die Sanitärobjekte montieren, Treppe in Tür noch eingebaut werden und nach spätestens 12 Wochen wird das Haus übergeben.
Man sieht es auf Postkarten aus Bergen, ne? Da liegen manchmal ja Kreuzfahrtschiffe und dann kann man Bergen sehen im Winter, im tieferschneiten Winter und das sind die Häuser, ne? Die sind alle praktisch zur Wetterseite sehr verschlossen, das sind Holzhäuser, gut gedämmt mit dem Ofen drin. Ne? Also damit lebt man in den kältesten Regionen der Welt. Und diese Dämmung ist auch unser Thema, ne? Energieeffizienz, Dämmung.
Wir haben ja, wenn man das jetzt technisch betrachtet, das Gebäudeenergiegesetz, GEG, das schreibt einen Energiestandard vor, Effizienzhaus 55, den bauen wir nicht. Wir bauen besser, wir bauen Effizienzhaus 40. Das hat mehrere Gründe, weil wir einmal die Zertifizierung haben wollen über das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, QNG. Dafür haben wir Energieeffizienzexperten in Marlow angestellt, die auch diesen Service mitleisten. Weil ohne diese zinsgünstigen Darlehen von der KfW-Bank ist Bauen heute schon eine Herausforderung und damit natürlich wieder möglich und für die Kunden ein toller Vorteil, um zu zinsgünstigen Darlehen zu kommen und dann im Prinzip das Kapital abzusichern, was sie benötigen, um den Traum zu verwirklichen, den die meisten Deutschen sich noch wünschen.
Praktisch heißt es aber, wenn man so auf seine Heizkosten guckt und neben sich jemand hat mit so einem Schlaben da so stehen, mit Steinen und Ähnlichem, dass man sagen kann, wenn man das vergleicht, bauen wir die Häuser der Zukunft mit sehr geringem Energieverbrauch. Ich habe es neulich hier gerade bei uns auf dem Hof gehört von jemandem, der einen Nachbar hat mit einem Scanhaus, der immer ganz stolz die monatlichen Stromkosten zeigt, also ein geringer Verbrauch.
Genau, ein Fertighaus verbraucht im Vergleich zum Massivhaus ungefähr 50% weniger Energie. Und wenn man 60 Euro monatlich ansetzt für Warmwasser und Heizung, ist das möglich in einem Scanhaus. Und das sind Nebenkosten, die man heute mit einer Mietwohnung weit übersteigt. Und zudem ist natürlich auch ein Haus in der heutigen Zeit eine super Altersvorsorge. Mit einer Wertsteigerung, garantierte Wertsteigerung, dann noch nachhaltig, dann noch energieeffizient. Also ich würde sagen, eine sehr solide, mittelfristige Geldanlage.
Die Frage ist ja mal, womit man heizt. Ne? Also schwer ins Gerede gekommen ist ja praktisch Öl und Erdgas, weil es fossile Quellen hat. Unser Standard sind Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Das heißt, diese Hürde hat man ganz locker schon genommen.
Genau, es ist eine strombasierte Heizung mit einer Fußbodenheizung mit einem Niedrigtemperatursystem. Der Vorteil dieser Heizungssysteme, die übrigens aus Skandinavien kommen, auch da ihre Wurzeln haben, mit aktuell Wärmepumpenmarken Buderus, Stiebel Eltron, das ist die Technik, die aus Skandinavien kommt mit IVT oder Thermia, erreicht man im Prinzip sehr gute Effizienzen in dem Bereich, hat auch den Vorteil, dass man im Sommer passiv kühlen kann, wo man im Prinzip sein Haus so circa 3 Kelvin absenken kann und eine richtig schöne Wohlfühltemperatur hat. Man kann dieses System super ergänzen mit einer PV-Anlage, Photovoltaik oder Speicher. Und wer das aber zum Start nicht möchte, ist es überhaupt nicht schlimm, weil die Hausanschlussräume sind alle ausgelegt für diese Installation. Das heißt, Speicherwechselrichter, größerer Zählerschrank kann man auch im Nachhinein installieren. Und die Häuser sind dahingehend gut ausgestattet.
Es ist natürlich so beeindruckend, ne? Man kriegt ja jetzt praktisch die Diskussion mit, wie kann man ältere Gebäude grundsätzlich sanieren, wie kann man die in die Zukunft bringen. Also unsere Häuser haben diese Wärmepumpe praktisch, die sieht man noch vor der Tür, so ein grauer Kasten mit einem Ventilator. Dann haben wir Fußbodenheizung überall, ne? Wir können die Photovoltaikanlagen einbauen, Batterien. Das heißt, das ist das Haus der Zukunft, wird bestimmt über Energieeffizienz, ne?
Na, ich würde erstmal woanders anfangen. Die Frage ist doch, will ich heute eine aufwendige Sanierung betreiben eines Altbaus, wo ich genau weiß, ich muss sogar noch Kompromisse eingehen und sie ist auf jeden Fall doppelt so teuer? Oder investiere ich gleich in eine moderne Architektur, moderne Raumgrößen zu einem, denke ich, guten Preis-Leistungs-Verhältnis in der heutigen Zeit.
Stellen wir das zu wenig raus, sage ich mal? Also jetzt wir im Marketing so, dass wir sagen, das ist nicht Lage, Lage, Lage so und dann kaufst du so ein Klinkerhaus, was 1910 gebaut wurde so, und sagst eigentlich, könnten wir da viel weiter sein? Müssten wir lauter sein und sagen, was haben wir für Vorteile? Das ist nicht so hingestellt wie eine Gartenlaube, sondern das ist echt cool und kann ein großes Vermögen für die Zukunft werden.
Ja, manchmal fällt es mir selber schwer, die ganzen Mehrwerte für einen Neubau in so kurzer Zeit zu vermitteln. Aber ich denke, dass es eine sehr gute Option ist und die beste Option, bevor man sich mit Sanierung beschäftigt. Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass wenn Menschen, egal ob sie heute zu zweit, also erst in einer Familie starten und dann später zu zweit wohnen, ist es ja auch die Frage, wohne ich weiterhin auf 200 Quadratmeter Wohnfläche mit diesen ganzen Zimmern oder verkleinere ich mich? Genauso gut haben wir natürlich eine andere Situation, dass wir mehr und mehr Kunden haben, die Generationswohnen wünschen, sei es als Renditeobjekt, also Häuser mit Einliegerwohnung. Da ist der prozentuale Steigerung zu sehen. Und wir haben auch vom Portfolio her aktuell sehr viele Bungalows im Angebot. Mit Größen zwischen 80 und 200 Quadratmeter ist da alles möglich. Und ich würde sogar sagen, dass wir im Bereich von Bungalowhäusern Marktführer sind. 31 Häuser, mehrere Grundrissvarianten. Und ja, das ist, denke ich, eine gute Basis, um mal darüber nachzudenken, zu bauen.
Wir bieten auch die Möglichkeit, praktisch Fragen per E-Mail zu stellen. hausblick@scanhaus.de kann man einfach Fragen stellen. Die nehmen wir auf, die geben wir weiter. Außerdem gibt es Shownotes an der Seite von dem Podcast, wo wir auf Quellen verweisen. Also das muss jetzt alles praktisch nicht ausdiskutiert sein. Die Webseite bietet im Grunde genommen fast alles, was wir hier besprechen, als Vorschlag, sich das mal anzuschauen. Was mir praktisch noch nicht ganz klar ist, also wir stehen jetzt hier zwischen sehr viel tollem Holz. Wie ist diese Wand aufgebaut, die im Winter praktisch Schnee und Eis und im Sommer die Sonne abweisen kann und dieses Wohlfühlklima schaffen kann?
Die Wand ist aufgebaut, du hast mir ja die Frage gestellt, Holzständerbauweise ist gleichzusetzen mit Holzrahmenbauweise, Holztafelbauweise. Also du hast im Prinzip einen Holzrahmen, wo alle 60 cm ein Ständerwerk angeordnet ist. Zwischen dem Ständerwerk gibt es eine Gefachdämmung als Isolierung. Nach außen hin hat man eine statische Beplankung, die mit dem Holzrahmen vernagelt ist. Darauf kann man die unterschiedlichen Fassadensysteme aufbauen, wie Putzholz oder Klinkerfassade. Innenseitig hat man dann eine Wind- und Dampfbremse, eine waagerecht liegende Sparschalungsebene als Installationsebene. Das ist auch gut für Datenleitungen, EDV, Elektroleitungen kann man da durchführen. Und dann eine raumabschließende Beplankung innenseitig, die mit allen möglichen handelsüblichen Wandbelägen versehen werden kann.
Manchmal gibt es so Horrorbilder im Fernsehen, ne, kommt so ein karibischer Sturm und bläst einmal über so eine Insel weg, dann sieht man, oh, was macht unsere Häuser standfest?
Ja, also das war ja ein Vorurteil, was Fertighäuser mit sich bringen, auch wo ich hier schon angefangen habe im Jahr 2000. Das kann man im Prinzip wegschieben in Deutschland. Also in Deutschland ist das ganz, gibt es ganz andere Normen. Hier werden die Häuser verankert mit Edelstahlankern, mit ganz langen Stahlbolzen in die Bodenplatte rein. Die Bodenplatten sind viel dicker. In den Ländern, wo man das sieht, werden die Häuser lose aufgestellt, mit der Grundleitung verbunden, Wasserleitung. Und dann kommt der Sturm und dann fliegen die Häuser weg. Da denkt man anders, das ist in Deutschland nicht. Also wir hatten hier noch nie einen Sturmschaden, selbst bei Kyrill nicht. Kein Dachstein wurde hier abgedeckt, alle Dachsteine sind geklammert. Also Sturmschäden hatten wir mit Scanhäusern noch nicht.
Beton brauchen wir aber bei der Bodenplatte, ne? Das muss massiv und fett sein. So,
damit aber wir brauchen weniger Beton.
Aha, wie viel?
Ja, weil die Häuser sind ja leichter. Und man kann sagen, so 30% weniger Beton und ungefähr 50% weniger Stahl.
Wie präzise muss man so ein Ding aufbauen? Man denkt natürlich öfter so, kann ich mir einen Schuppen selber aufbauen? Könnte ich selber einen Carport aufbauen? Das ist alles nur Holz. Und wie kompliziert ist die Handarbeit, die Maschinen, die hier sind? Das ist, kann ich mir vorstellen, dann doch nicht ganz so einfach, ein Scanhaus vor Ort fertig zu bauen, aufzustellen. Das muss eher sitzen, 100%.
Genau. Das ist letztendlich ist der Fertighausbau ein sehr komplexes Werk mit besonderen Bausteinen, die wie ein Puzzle zusammengesetzt werden. Aber das Puzzle ist halt so gestaltet, dass jeder Bauherr bei uns heute seine individuellen Wünsche äußert und wir kein Haus mehr von der Stange bauen. Und alle Prozesse, die wir hier intern leisten, sieht natürlich der Konsument nicht. Der Bauherr denkt draußen, es ist wie so ein Lego-Prinzip. Aber alle Schritte, die innenseitig geleistet werden und auch von den Jungs auf der Baustelle, benötigen schon ein gewisses technisches Know-how und eine gute Ausbildung.
Was sollte man so lernen, wenn man vielleicht hier arbeiten möchte? Was wären die gesuchten Berufe, die wir haben wollen?
Quereinsteiger mit handwerklichem Geschick, natürlich auch gerne Zimmerleute, Dachdecker, Trockenbaumonteure, alles Mitarbeiter, Menschen, die im Bauwesen groß geworden sind. Das wäre natürlich von Vorteil, aber auch Quereinsteiger sind willkommen.
Wir leben ja sozusagen hier den Traum vom freien Wohnen, ne? Das ist politisch ein wenig diskutiert worden, ne? Also sind Hochhäuser vielleicht das Richtige, ne? Sind doch Einheiten, wo man sagt, 50 bis 100 Wohnungen sind da drin. Eigentlich machen wir genau das Gegenteil, weil wir glauben, viele unserer Bauherren sagen uns, dass sie hätten gerne einen freien Blick, sie würden gerne einen grünen Garten haben. Und das ist eigentlich unsere Voraussetzung und das scheinen die Mitarbeiter ja auch zu leben, ne? Also so habe ich das Gefühl, ne? Das ist ihr Ding.
Naja, erstmal ist es ja so, dass der Traum der Deutschen immer noch das Einfamilienhaus ist. Parallel haben wir uns natürlich auch aufgestellt im Mehrfamilienhausbau, also das können wir auch. Bis zu 3 Geschossen und mehreren Wohneinheiten ist das derzeit auch möglich. Und das werden wir auch weiterverfolgen. Und das Haus ist natürlich für die Bauherren Freiraum, viel frische Luft, ein Haus mit Garten, eigener Garten, den ich selber gestalten kann. Das will man mehr.
Und das Haus steht im Grunde genommen nach 2 Tagen. Ne? Ist also nicht so eine lange Rohbauphase. Dadurch ist das Risiko viel geringer. Wir haben ja auch erst bauen, dann zahlen. Also es gibt viele Vorteile. Nicht nur die Bauweise, sondern auch die Art der Finanzierung. Was noch wichtig ist, man braucht natürlich Geld. Das heißt also, wir haben schon mal gesprochen über KfW-Kredit und QNG-Siegel. Ne? Das heißt, das ist, inkludieren wir sozusagen in unseren Service. Und erleichtern damit eigentlich die Zukunft, aber auch das Finanzieren ganz simpel, ne?
Naja, der Vertrieb baut das ja so auf, dass sie einen Kostenschätzungsbogen ganz genau definieren, damit der Kunde kein Risiko eingeht. Der wird der Bank vorgelegt, die Bank guckt dann zusammen mit dem Verkäufer, wo kommt das Kapital her, Eigenkapital, Fremdkapital von der Bank oder von der KfW. Da spielt die KfW jetzt die große Rolle. Und das erst bauen, dann zahlen ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Der Kunde hat die Baubesprechung in Marlow, die Baugenehmigung ist da, die Bauleistungen werden bestellt, die Bodenplatte wird gegossen, das Haus wird aufgebaut, guckt sich das ganz entspannt an, hat einen Bauablaufplan, der taggenau geschrieben ist, den erhalten übrigens alle am Bau Beteiligten, Bauherr, Baupartner, Bauteam. Und wenn das Haus fertig ist, kriegt er von uns die Rechnung und dann entscheidet er, ob wir einen guten Job gemacht haben, indem er bezahlt.
Also beeindruckend ist die Geschwindigkeit des Bauens, ne? Also es geht erstens schnell und zweitens braucht man während der Bauphase auch nicht befürchten, dass Preissteigerungen, Materialengpässe praktisch so einen Traum zum Albtraum machen. Das bei uns das Risiko ist nicht vorhanden.
Nein, also wir haben Baupartner zähle ich auch Lieferanten, Subunternehmer, die seit über 20 Jahren mit uns zusammenarbeiten. Und wenn Material knapp werden würde, werden wir die Letzten sein, die nicht beliefert sind. Und das hat auch die Corona-Krise bestätigt. Wir konnten jedes Haus ausliefern. Wir haben jedes Haus pünktlich fertiggestellt. Wir mussten auf kein Dachziegel, auf keine Dämmung oder auf irgendein Fenster warten.
Mehr als 11.000 Häuser stehen hier in Deutschland. Also das ist eine beeindruckende Bilanz. So, wenn ich jetzt einen 500.000-Euro-Schein nehmen würde so und sagen, du kannst dir einen Haustyp aussuchen, so, wüsstest du sofort, wo ich sage, das ist mein Favorit. Also bei mir in der Nachbarschaft steht irgendwie so ein Bungalow mit so einem Kathedralfenster. Das sieht ziemlich stark aus.
Also ich würde eben ehrlich bauen. Und da liegt ja unser Anteil ja bei über 50% aller Häuser, die wir ausliefern. Natürlich ist das auch immer eine Frage des Grundstücksschnittes und des Baurechtes. Deshalb bauen wir natürlich auch viele anderthalbgeschossige Häuser zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis hier. Und runden das Profil natürlich auch ab mit Stadtvillen, Reihenhäuser, Doppelhäuser. Und wenn man zu den Kathedralhäusern kommt, bei den Bungalows, ist uns doch wirklich ein Bestseller gelungen im Jahr 2015. Das ist jetzt fast 10 Jahre alt. Wir haben dann auch gleich entschieden. Wir haben in Deutschland 6 Musterhäuser gebaut. Greifswald, Berlin, Hannover, Nürnberg, Chemnitz gerade neu eröffnet. Und in Frankfurt am Main sind wir mit diesem Haus vertreten. Und das Schöne an dem Projekt ist Deckenhöhe 4 Meter. Also der hat sich da einen Weihnachtsbaum kauft und Heiligabend die Lichterkette aufhängt, der hat, glaube ich, ein Highlight in seinem Wohnzimmer stehen.
Auf www.scanhaus.de findet man die Standorte für alle Musterhäuser. Also man sieht auch, welches Haus einen dort erwartet. Dort sind auch die Kontaktdaten und Kalendereinträge für unsere Berater möglich. Also es ist ein ganz einfacher Kontakt möglich. Und wer ein bisschen rumdattelt auf dem Handy, findet auch immer praktisch bei der Suche, bei einer Suchmaschine, die nächsten 3-4 Standorte immer sofort. Das lohnt sich total, sich das anzuschauen. Speziell dieses Kathedralfenster, was wir gerade besprochen haben, ist sehr beeindruckend. Also wenn man ums Haus rumgeht praktisch und das offen sieht, da ist jetzt so ein Bestseller, sag ich mal, gelungen, der auch designmäßig mächtig was hermacht und eigentlich dieses frühere Image von einem Fertigteilhaus völlig ad absurdum stellt, ne?
Na, ich würde sogar sagen, dass im Fertighausbereich mehr möglich ist, weil man einfach größere Spannweiten überbrücken kann. Und mit dem Haustyp ist dann schon ein Schmuckstück gelungen.
Jetzt kommt so die große Frage, wenn ich es vererbe, wie lange steht das? Oder ist das Ding irgendwie nach 30 Jahren weg und dann fängt es an zu quietschen oder so? Ne? Die Vorbehalte werden ja immer noch mal gesagt, ne? Aber man hört sie nicht mehr so laut. Also wie lange steht so ein Haus in Holsteiner Bauweise?
Na, ich sage über 100 Jahre. Also wenn man sich die Häuser anguckt in Schweden, in Norwegen, ist natürlich immer eine Frage der Pflege und es sind ja alle Fassadensysteme möglich. Man muss ja keine Holzfassade bauen, eine Putzfassade oder eine Klinkerfassade und das entscheidet jeder Bauherr selbst nach seinen individuellen Wünschen. Aber die Haltbarkeit über 100 Jahre.
Was ist so das Feedback von Bauherren? Also ich habe zum Beispiel, einer hat mal eine Mail geschickt, der war wahrscheinlich Oberbauingenieur oder Lehrer und hat genau ein Jahr lang mit der PV-Anlage dokumentiert, wie wenig elektrischen Strom er bezahlen muss. Ne? Das war mega beeindruckend. Der hat sein Dach vollgehauen damit und dann dem Architekten zurückgeschrieben, ne? Ich bin jetzt ein Jahr drin, das war beeindruckend. Ne? Das ist doch das Zukunftsargument.
Das Zukunftsargument ist sowieso, autark zu sein. Ne? Also sich langfristig doch zu überlegen oder mittelfristig sich zu überlegen, sich mit PV-Strom selbst zu versorgen. Natürlich zu gucken, was mache ich mit den Überhängen, was mache ich mit dem Strom, wenn ich den in dem Moment nicht nutzen kann. Intelligente Systeme einzubauen zu Hause, sei es mit der Waschmaschine, einen Start halt erst zu tätigen, wenn die Sonne scheint. Das Auto zu laden, wenn die Sonne scheint und nicht abends über den Speicher. Also man muss sich auch ein bisschen in seinem Verhalten ändern. Aber es ist schon die Zukunft und das ist auch der Wunsch, der Politik, dass Häuser, die neu gebaut werden, sich selbst versorgen.
Zur Politik sagen wir jetzt mal gar nichts. Ne? Wir sind interessiert an Fördermitteln, Gesetzgebung und Ähnlichem. Ne? Wir haben viel erlebt in den letzten Monaten. Aber ich glaube, es geht immer einen Weg, wenn man seriöse Kostenschätzungen praktisch beginnt, seine eigene Situation betrachtet, sich das Grundstück sucht, wo man wirklich hinbauen will. Wir haben das in den Serien von Hausblick tatsächlich schon diskutiert mit unseren Beratern. Kann man einfach nachhören. Alle Folgen sind gut dokumentiert. Jetzt ist die Frage, das Haus der Zukunft wird ja möglicherweise ein Haus sein, was selbst gar keine Energie mehr verbraucht, also von extern haben muss, vielleicht sogar was in die Allgemeinheit geben kann. Entwickeln wir uns dahin?
Ja, wir haben uns ja die letzten Jahre stetig weiterentwickelt in dem Bereich. Jetzt ist natürlich gerade so eine Grenze erreicht, wo man sagt, bringt es noch Sinn, mehr in Baumaterialien reinzustecken? Ist die mehr Investition in das Haus, rechnet sie sich über die Lebensdauer des Objektes, habe ich im Prinzip dann eine höhere Einsparung über den Energieverbrauch als über die Mehrinvestition in das Material, um den Energiestandard zu erreichen. Da streiten sich gerade die Gelehrten. Auch die Politik macht da gerade einen Stopp und ich glaube, dass wir jetzt so die Endstufe erreicht haben. Natürlich geht immer mehr. Ich kann ja auch eine B- und Entlüftungsanlage kaufen, mein Haus damit ausstatten, gar nicht mehr die Fenster aufmachen, geht auch. Ist natürlich wieder eine Mehrinvestition. Diese Anlage frisst natürlich auch Strom. Wenn ich den Strom selber produziere, ist das okay. Wenn ich ihn einkaufe, muss man sich darüber Gedanken machen. Auch da hat man Wartungskosten von 300-400 € im Jahr, wo man sich auch überlegen muss, will ich das? Das kann jeder Nutzer selber entscheiden. Aber die Möglichkeiten, das Haus in ein Energie-Plus-Haus zu kriegen, ist heute schon eigentlich mit der Ausstattung einer PV-Anlage gegeben.
Ist ein super spannendes Thema für die Zukunft. Blue Living heißt dieses Thema bei Scanhouse Marlow und unter diesem Titel werden wir praktisch auch alle Fakten zur Nachhaltigkeit einmal zusammenfassen, sind dann verfügbar auf der Internetseite als Download und die einzelnen Dinge haben wir ja schon besprochen. Ist eine hochinteressante Sache, aber es ist keine Erfindung von gestern. Ne? Also das Thema Blue Living ist bei Scanhouse schon länger da.
Also Blue Living, würde ich sagen, über 15 Jahre und gab auch schon mal eine Hausserie, die hieß so, dass das jetzt natürlich mehr in die Nachhaltigkeitsbetrachtung geht und für uns eine Aufgabe ist, also eine Daueraufgabe im Unternehmen, sei es bei dem Einkauf von Bauprodukten darauf zu achten, wie ist die Beschaffenheit, wie sind die Inhaltsstoffe, sei es darum, wie wir mit unseren Prozessabläufen umgehen, Unternehmen, sei es Produktion oder Hausmontage, sei es darum, wie unser Fuhrpark aussieht. Also das wird eine Riesenaufgabe, die uns ein Leben lang begleiten wird.
Also wir sind schon fast autark in der Energieversorgung. Also wir haben ein Blockheizkraftwerk, wir haben riesige PV-Anlagen, wir haben auch eine ordentlich dicke Batterie auf dem Hof stehen. Der Hof selber muss im Winter nicht mit irgendwelchen Salzen bestreut werden, weil wir haben Fußbodenheizung, ne?
Ja, das ist so ein kleiner Luxus, aber es ist halt so, dass wir auch gesagt haben, wir wollen einfach diese Salze nicht mehr einbringen ins Grundwasser. Wir haben ja die Abwärme durch die Stromerzeugung und wir nutzen das aber als Fußbodenheizung nicht dauerhaft. Also es ist eher ein temporärer Einsatz, wenn wir Zonen haben, wenn es doll geschneit hat, wenn es doll geregnet hat, die wir für die Verladung trocken haben wollen, wo wir im Prinzip keine Schneeräumung haben wollen. Da wird das dann eingesetzt, es wird dann nur kurz geöffnet und dann wird das, ich sag mal, die Herausforderung beseitigt und dann wird hier wieder weitergearbeitet.
Genau. Dies ist auch praktisch der erste Ansatz für uns unter dem Titel Scanhouse Marlow Blue Living über Nachhaltigkeitsinitiativen komplett mal zu berichten, das zusammenzuschreiben. Ne? Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Was sind Vor- und Nachteile? Wie stehen wir als Firma hier? Da werden wir praktisch auch diesen Podcast zu benutzen und laden einfach ein, in den nächsten Wochen genau sich das einmal anzuhören, wie wir Verantwortung übernehmen, nicht nur im Hausbau, sondern auch im gesamten Aufbau der Firma, bei den Mitarbeitern und bei unseren externen Beziehungen. Erstmal vielen Dank. Das war ein Exkurs praktisch in die Effizienz der Häuser, in die Bauweise. Wer noch Fragen hat, hausblick@scanhouse.de. Wir stehen noch zur Verfügung. Und freuen uns über die Fragen von Interessenten. Was sind so die Fragen, wenn man irgendwo am Wochenende in eine Party geht und sagt so, guten Tag, ich bin der technische Leiter von Scanhouse, so, was kommt da immer so als erste Frage? So, was sind die die meistgestellten Fragen.
Wann verlost ihr mal wieder ein Haus? Wann verschenkt ihr ein Haus? Natürlich nicht, aber wann hast du eigentlich mal Zeit, vorbeizukommen? Es ist natürlich ein Fulltime-Job, den lebt man nicht nur hier in Marlow, sondern ganzheitlich über die Zeit, die wir hier auch schon zusammengearbeitet haben. Nur so baut man ein Unternehmen auf.
Aber angepöbelt wird man nicht, dass man sagt, was baut ihr da für Häuser hin so, sondern wir sind etabliert, kann man sagen, als Markenhaus.
Wir sind etabliert, natürlich gibt es auch diese Spitzen, die wir gerade besprochen haben.
Ja, genau.
Und dafür haben wir gute Gründe, die zu untermauern, zu argumentieren. Und ich glaube, dass da auch denjenigen, die da Vorurteile haben, dass da irgendwann auch die Argumente fehlen.
Genau. Seit 26 Jahren hier als technischer Leiter, als Gestalter von Häusern aus Marlow am Drücker. Ulf Jahnke, vielen Dank.
Gern geschehen.
Das war Hausblick, der Scanhaus Marlow Podcast. Scan.